Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute in einer spannenden Interviewfolge, ich weiß schon, dass es spannend wird, weil das Thema einfach so spannend ist, darf ich recht herzlich begrüßen Christine. Hallo Christine, wie geht es dir?
Hallo, guten Morgen. Mir geht's gut, vielen Dank, wie geht's dir?
Sehr gut, natürlich. Also bisschen angeschlagen, begründet zu der Zeit, aber das soll uns nicht daran hindern, ein schönes Gespräch zu führen.
Ich freue mich drauf und hoffe, du bleibst gesund.
Ja, genau, das kriegen wir hin. Christine ist von Rödl und Herdingen, Regensburg, ein Traditionsunternehmen, ein Traditionsbauunternehmen in der vierten Generation. Das ist eine ganz, ganz schön lange Zeit. Es ist ein Familienunternehmen, das in Regensburg beheimatet ist und kann von vielen Erfahrungen berichten, hat vieles miterlebt. Und Christine ist hier in der vierten Generation. Ist es richtig soweit?
Das stimmt, ganz genau.
Das ist ja der Wahnsinn. Das heißt, du hast das Thema des Bauens von Anfang an aufgesaugt.
Genau, also ich bin zumindest damit groß geworden. Am Esszimmertisch wurde drüber gesprochen, am Wochenende ist man auf die Baustelle gefahren. Und es war einfach immer ein Thema und hat bei uns in der Familie zu Begeisterung geführt und deswegen hat es mich schon immer begleitet, ja.
Ich finde es immer ganz, ganz toll und so, also total echt spannend, dass wenn so wirklich Familienunternehmen dann in vierter Generation geführt werden und weitergeführt werden, es noch nicht aufhört, es weitergeht, da trifft man natürlich auf vieles, wo man sagt, okay, wir haben einen langen Erfahrungsschatz, auf den wir zurückgreifen können. Das sind die Mitarbeiter, das ist das Wissen in der Familie, das Know-how, das dann auch eben entsprechend weitergegeben wird. Und wie du sagst, es ist halt nicht nur die reine Arbeitszeit, in der man sich sozusagen fachlich unterhält, sondern es ist halt eben, man lebt es. Das ist tatsächlich so. Als Familienunternehmen lebt man das ganze Thema und unterhält sich halt eben am Esszimmertisch oder am Ausflug. Unterhältst du dich halt auch über Mörtel und Baumaterialien wahrscheinlich.
Ja, genau. Oder innovative Bauweisen, Kräne, alles Mögliche. Egal, wo man unterwegs ist, man entdeckt immer was. Aber ja, ich bin da auch sehr, sehr dankbar, um die Chance bekommen zu haben. Und wie du schon sagst, es macht natürlich sehr, sehr viel Spaß. Man weiß, warum man es macht und man macht es gemeinsam. Und das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, mit der Familie zusammenzuarbeiten. Ich glaube, manchmal nicht ganz leicht, aber ich würde sagen, in den meisten Fällen ist es sehr, sehr gut. Und man kann sich auch, glaube ich, selten so gut auf jemanden verlassen wie die eigene Familie. Also auch in dem Sinne ist es Gold wert.
Ja, eben. Ja. Ja, es ist halt einfach, ich glaube, das ist einfach ein anderes, auch eine andere Wertschätzung und ein anderes Miteinander, weil man auch weiß, wie man, ja, das, wofür man es tut sozusagen. Ne? Also, dass das sozusagen in den Generationen weitergegeben wird. Und daher, also, finde ich total spannend. Deswegen Hut ab davor. Und mit einem Bauunternehmen spricht man dann über ein Thema, was ich auf dem Podcast immer wieder mal angesprochen habe, aber heute wollen wir mal darauf fokussieren, das ist der Massivhausbau. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man so ein Haus bauen kann und natürlich der Massivhausbau, das ist so das Klassische, das ist das, was, wenn ich mit Bauherren spreche, immer wieder merke, ja nee, wir wollen massiv bauen, das ist klar, das ist gedeckt, das ist gesteckt, das muss so sein. Es gibt aber auch andere, die sagen, nee, das ist uns, ja, wir lassen uns mal beraten oder wir gucken mal, was es so auf dem Markt gibt und schauen sich dann sozusagen auch anderweitig mal um. Aber wie nimmst du das wahr? Ist der Massivhausbau, also kriegst du das auch mit so in den Gesprächen mit den Kunden sozusagen?
Also es sei vorausgeschickt, dass wir nicht unbedingt für private Wohnhäuser bauen, machen wir auch, aber wir bauen viel fürs Gewerbe und auch viel für Familienhäuser. Mhm. Und die öffentliche Hand, also wir sind breit gestreut.
Ja.
Und ganz, ganz oft stellt sich die Frage gar nicht, was gebaut wird, weil gerade für gewerbliche Bauherren ist einfach die Zweckmäßigkeit von der Bauweise für einen Massivhausbau ganz ausschlaggebend, dass es pflegeleicht ist, dass es robust, resilient ist, dass die Investition passt. Das steht da im Vordergrund. Zum Beispiel, wenn ich Miethäuser habe, dann ist ein Massivhausbau einfach sehr pflegeleicht. Wenn ich den einmal gebaut habe, dann sind die Instandhaltungsmaßnahmen eigentlich meistens Schönheitsreparaturen, auch mit Wasser oder Ähnlichem. Wenn mein Wasserschaden ist, ein Rohrbruch oder so, habe ich dort wenige Schwierigkeiten. Insofern stellt sich dort oft die Frage nicht. Man kriegt es natürlich dann im Umfeld schon auch mit und es ist durchaus ein Diskussionsthema. Ist ganz unterschiedlich. Es gibt auch wieder die zum Beispiel Holz jetzt aktuell sehr lieben, was ich auch nachvollziehen kann. Und ich sage aber immer, es kommt, also es soll jeder machen, wie er möchte, und es kommt aber auf die Gegebenheiten des Baugrundstücks drauf an.
Auch, und genau, ja, ja, richtig, genau, ja, ganz wichtig. Und wir leisten ja mit unserer Aufklärungsarbeit oder ich mit dem Podcast, mit der Aufklärungsarbeit, leiste ich einen Beitrag dazu, dass die Leute sich informieren können und dann auch eben entsprechend sich selbst die Meinung bilden können, ne? Dass die jetzt einfach anhören und wissen, okay, jetzt sprechen wir über Massivhaus, dann wissen die von den Vorteilen und was es damit auf sich hat und wie man es angehen muss und so weiter und so fort. Ein großes Thema, was du auch jetzt auch gerade angesprochen hast, ist das Thema aktuell, das Thema der Nachhaltigkeit. Und die Nachhaltigkeit beim Massivbau, finde ich, eigentlich liegt auf der Hand, wird aber oftmals irgendwie, na, ich weiß, ich will nicht sagen belächelt, aber zumindest nicht vielleicht in der Art und Weise angeschaut, wie es sich vielleicht angeschaut werden sollte. Sprechen wir mal von der langen Lebensdauer. Ja, also wieso ist es so, dass der Massivhausbau oder das Mauerwerk so lange überlebt?
Also vielleicht, was man sich immer noch vor Augen muss, was ich gerne kurz davor noch aufhören würde, ist, dass Massivhausbau alles Naturprodukte sind. Und ich glaube, das hat ihr nicht so im Schirm, weil man sieht den Ziegel, aber ist sich vielleicht dann gar nicht so im Klaren darüber, dass das Lehm ist. Dass es ja eigentlich ein Naturprodukt ist, das gebrannt wird. Genauso beim Zement oder Beton. Das sind alles Naturprodukte. Und die sind ausgehärtet. Die entwickeln sich nicht mehr weiter, die sind quasi tot. Mhm. Und sind aber gleich sehr, sehr, sehr stabil. Und ja, wenn man jetzt durch eine Altstadt geht mit alten Bauten, dann sieht man, dass die nicht angegriffen werden. Die müssen nicht behandelt werden, das ist alles natürlich und sind sehr robust.
Genau. Man hat sich jetzt baugeschichtlich auch entsprechend entwickelt, dass man am Anfang, ich sag mal jetzt ganz am Anfang in den Höhlen gelebt hat vielleicht, ja, dann kamen so die ersten Bauten, wo man dann halt mit Holz und mit Blättern und das, was da ist, gebaut hat. Und so hat sich dann hin bis zu einer Mischkonstruktion, dass man sozusagen so das klassische Fachwerkhaus hatte, gehabt. Und dann eigentlich hat sich dahin entwickelt, dass man klassisch eigentlich mit massiv gebaut hat. Ja, also natürlich regional abhängig wieder, ne, wie so oft. Aber das war ja das Thema. Und ich meine, ich finde immer das Beispiel eigentlich ganz interessant, dass wenn ich jetzt, bleiben wir beim Beispiel Mehrfamilienhaus, weil du das vorhin auch gesagt hast. Wenn ich ein Mehrfamilienhaus 1850 gebaut habe, dann steht das Mehrfamilienhaus von 1850 immer noch so da. Die Decken, gut, es waren meistens damals Holzbalkendecken. Die können aufgefrischt werden, die können nachgerüstet werden, die können nochmal angegangen werden. Aber das Grundmauerwerk, das steht nach wie vor da. Und wenn ich mir das überlege, was das für eine Nachhaltigkeit eigentlich mit sich bringt, wenn ein Gebäude 200, 300 Jahre eigentlich dasteht und davon profitiert, dass es einmal aufgebaut wurde, ist es schon eigentlich enorm nachhaltig, wenn man das über die Lebenszyklus, also der Lebenszyklus wird ja eigentlich vom Start bis zur Nutzung und dann wieder der Rückbau sozusagen mit betrachtet. Und in dem Fall hast du ja den Rückbau des Grundmauerwerks ja gar nicht drin, weil der ja über Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte sogar lebt sozusagen. Ne?
Ja, jetzt hast du vieles genannt, worauf ich gerne eingehen möchte. Ja. Und zwar zum einen die Langlebigkeit, also ja. Das ist auch vor allem im Vergleich zu anderen Baustoffen, wenn wir jetzt wieder das Thema Holz nehmen, dann wird oft auch davon ausgegangen oder gerechnet im Vergleich Holzbau zu Massivbauweise 50 Jahre, da sind die relativ gleich aus, gleich auf. Aber wenn man, wie du schon sagst, die Häuser haben eine sehr, sehr lange Nutzungsdauer, man spricht von mindestens 80 Jahren, aber wenn man, wie gesagt, schon durch die Altstadt geht, dann geht es deutlich länger, desto besser wird die Ökobilanz. Und was dazu kommt, ist die Recyclingfähigkeit.
Ja.
Die Quote liegt bei ungefähr 93%. Und entweder es wird wiederverwendet oder es wird weiterverwendet, wie zum Beispiel auch für Tierstreu oder als Pflanzensubstrat. Oder auch direkt auf der Baustelle kann es wiederverwendet werden. Das ist ganz, ganz spannend.
Ja, als Recyclingmaterial wird es dann halt eben dann auch im Straßenbau oder halt eben direkt auf der Baustelle, wo das dann wiederverwendet wird. Und das ist wiederum dieser Kreislauf, wo sich dann der Kreislauf wieder schließt, weil ich von einem alten Gebäude die Materialien in meinem neuen Gebäude beispielsweise als Schotterschicht dann mit verbaut habe oder sowas. Also das finde ich immer ganz
gut,
dass man dann sozusagen diesen Kreislauf wieder schließen kann. Ne? Aber die Frage ist halt immer, und deswegen, da kommen wir später nochmal dazu, aber ich glaube, das passt jetzt auch gerade so ein bisschen ganz gut. Man hat ja früher anders gebaut wie heute und wir wissen alle nicht, welche Bedarfe wir dann in der Zukunft haben werden. Früher war es ja klassisch so, bedingt durch oftmals die Dimension der Räume bzw. der Holzbalkendecken, haben die Räume gewisse Abmessungen gehabt. So. Und heutzutage würde ich behaupten, wäre mein Ansatz zu sagen, okay, ich gestalte mein Kern, also meinen tragenden Kern, möglichst so flexibel, dass ich auch in 20, 30, 40 Jahren immer noch die Möglichkeit habe, da nochmal was anzupassen, wenn da nochmal was angepasst werden muss. Aber meine Grundmauern, meine Tragstruktur, die bleibt einfach stehen und das andere kann dann flexibel nochmal umgenutzt werden.
Ganz genau, so ist es. Und das ist auch der große Vorteil, wie du schon sagst, der Grundkern steht, aber man hat alle Möglichkeiten und ich glaube auch, das ist, wo wir ein bisschen Umdenken brauchen, vielleicht auch in unserer Gesellschaft. Jeder baut sich sein Haus und jeder will ein eigenes Haus, aber ich glaube, wir müssen jetzt beginnen, langfristiger zu denken und eben über den längeren Nutzungszeitraum. Und zum einen die Materialien wiederverwenden, aber vielleicht gar nicht abreißen, sondern Räume verändern, mein Haus barrierefrei gestalten. Und das ist im Massivbau sehr, sehr gut möglich.
Genau, genau. Ich habe dazu ein schönes Beispiel. Ich habe jetzt gerade letzte Woche ein Gespräch geführt und da ging es darum, es ist ein älteres Paar, das sich nochmal ein Haus leisten will. Und die haben gesagt, ja, wir wollen eigentlich alles schön ebenerdig haben als ein Bungalow, dass wir dann halt eben, wenn wir halt nicht mehr die Möglichkeit haben, gar nicht nach oben steigen müssen, sondern alles am ebenerdig haben. Und eigentlich reichen uns zwei Zimmer, also ein kleines Bungalow-Häuschen reicht uns vollkommen aus. Und in dem Gespräch bin ich dann auch darauf gekommen, wo ich dann gesagt habe, ja, aber schaut mal, wenn ihr das genauso macht nach euren Wünschen oder euren Vorstellungen, ich sag mal ein Haus 60 plus für zwei Personen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn das Haus dann, wenn ihr das nicht mehr braucht, verkauft werden sollte von euren Kindern oder weiter genutzt werden sollte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Bedarf genauso ist bei einer jungen Familie, wie der bei euch jetzt heute ist? Wäre das nicht besser, nachhaltiger, wertbeständiger, wenn ihr von vornherein flexibel plant? Das heißt, es kann von mir aus im Erdgeschoss alles vorhanden sein, also sprich Wohnraum und Küche und Schlafraum, natürlich ein Badezimmer, was dann alles barrierefrei eingerichtet werden kann. Und ich habe noch eine zweite Etage, die ich vielleicht dann auch notfalls erreichen kann, die mir zusätzlichen Stauraum oder Räume bietet oder eine zusätzliche Wohnung, die ich zusätzlich vermieten kann, wo ich Mieteinnahmen generiere, die aber dann leicht umgebaut werden kann in ein Einfamilienhaus. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Konstellationen und wie du gesagt hast, wir müssen halt auch so ein bisschen weiter in die Zukunft, nicht nur in 10, 15, sondern auch mal in 30, 40, 50 Jahre nach vorne schauen und uns überlegen, okay, wir haben die Glaskugel nicht. Ja, also außer du hast noch eine, dann leih die mir gerne mal aus. Wir haben die Glaskugel nicht. Dann würden wir wissen, wie wir in der Zukunft wohnen und bauen und was für einen Bedarf wir haben und wie wir genau uns dann entwickeln. Aber ich finde immer eigentlich, so diese Flexibilität zu haben. Und so, wie soll ich sagen, so paradox, wie sich das anhört, dass ein Massivhaus flexibel ist, ist es aber tatsächlich so, weil ich eigentlich diese starre Grundhülle habe und den Kern habe, der eben massiv gebaut ist. Und das andere, dass ich dann nochmal aus einem großen Wohnzimmer zwei oder drei kleinere Räume machen kann, das kann ich ja im Nachhinein immer noch machen. Ne? Aber das Flexible dabei ist ja, dass diese Grundstruktur einfach stehen bleiben kann. Und das finde ich einfach total spannend.
Absolut. Da kann ich nur zustimmen. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Und ich finde auch den Ansatz super gut, wie du gerade schon gesagt hast, dass man auf jeden Fall zum Beispiel noch ein zweites Stockwerk baut und die Wohnung vielleicht vermietet, weil man hat Mieteinnahmen und man ist flexibel. Und ich fand das ja auch nicht unerheblich. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch Reihenhäuser geplant, genau unter diesem Ansatz, dass man große Wohnräume hat, mit einem Kinderzimmer, zwei Kinderzimmer, drei Kinderzimmer, aber wie dann die Wände gezogen werden, ist super flexibel. Und was dazu kommt, wir haben teilweise auch Hohlräume eingeplant, so dass zum Beispiel ein Aufzug nachgerüstet werden kann.
Sehr gut.
Und dann ist man sehr flexibel. Will ich einen Teil irgendwie noch vermieten im Keller, die eine Wohnung?
Ja.
Wie lange möchte ich drin bleiben? Wenn ich Kinder habe, nutze ich das ganze Haus, sonst vermiete ich einen Teil wieder. Ich habe die Möglichkeit, einen Aufzug zu bauen. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil da ist, glaube ich, mehr möglich, als man sich so vorstellen kann.
Absolut richtig, ja. Und ich finde, also lass uns hier konkret auf genau dieses Projekt nochmal später zurückkommen. Das finde ich nämlich, da habe ich auch nochmal 10.000 Fragen dazu, weil das auch total spannend ist. Jetzt hätte ich auch nochmal fast schon meine nächsten Fragen dazu gestellt. Aber nee, da muss ich mich auch zurückhalten. Lass uns später nochmal drüber sprechen. Das finde ich nämlich auch sehr gut. Aber nochmal hier zu unserem Thema, wo wir jetzt gerade waren. Wenn wir das Thema der Nachhaltigkeit haben und den Massivbau, finde ich, muss man auch drüber sprechen, dass die Speichermasse, die der Massivbau einfach mitbringt, sowohl für Winter als auch für Sommer interessant ist. Kannst du uns da nochmal mitnehmen und aufklären, wieso das so ist?
Sehr gerne. Du möchtest auf die Heizlast hinaus, oder?
Ja, so genau.
Ja, okay. Nur, dass ich die Frage richtig verstehe. Auf jeden Fall. Also der große Vorteil ist natürlich, ich muss weniger heizen. Durch die gute Dämmung, durch die gute Aufnahmefähigkeit von dem Naturprodukt kann die Hitze zum Beispiel in den Wintermonaten, also ich finde es ein sehr schönes Beispiel, wenn ich mir vorstelle, an einem heißen Wintertag, an einem Wintertag scheint ein bisschen die Sonne durch mein Fenster rein, dann speichert meine Wand die Wärme. Und nachts, wenn es wieder abkühlt, gibt es die Wärme ab. Das heißt, ich habe einen natürlichen Kachelofen. Im Sommer ist es andersrum, da wird die Wärme aufgenommen und das Haus ist kühlend. Und ich glaube, das hat auch jeder mal erlebt, dass er einen heißen Sommertag in eine kühle Kirche oder so reingegangen ist. Und ich glaube,
sehr schönes Beispiel. Ja.
Ja, da merkt man erst, was durch diesen natürlichen Bau, wo man nichts sonst machen muss, möglich ist.
Ja, genau. Und man kennt auch so diese Kirche ist ein sehr schönes Beispiel. Ich habe auch gerade, wo du das gesagt hast, habe ich gerade gedacht, was kann man da als Beispiel nehmen? Kirche, sehr gut. Oder auch so alte Gasthäuser, so richtig alte Gewölbehäuser oder sowas, ne, wo man dann merkt, es ist draußen heiß wie nichts. Und wenn du so ein normales Café gehst, dann haben die dann meistens eine Klimaanlage laufen. Und wenn du dann in so ein altes, so ein uriges Restaurant reingehst, da merkst du, ey, da ist kühl und die haben keine Klimaanlage, weil die haben halt eben das alte, starke, dicke Mauerwerk, was die Hitze einfach draußen lässt. Ne? Und genauso wie du gesagt hast, wie im Sommer als auch im Winter, der Effekt funktioniert genau gleich, nur halt immer andersrum oder halt verkehrt. Ne? Je nachdem, wo warm und wo kalt ist. Ist kalt drin oder ist kalt draußen sozusagen. Ne?
Ganz genau.
Sehr gut, sehr gut. Und was natürlich mit dem Schweren auch mit sich mitschwingt, ist halt eben das Thema des Schallschutzes. Ja, also wenn ich mir jetzt überlege, ich wohne in der Stadt an einer stark befahrenen Straße oder habe eine Autobahn in der Nähe, wenn ich dann nicht in der Stadt, sondern auf dem Land beispielsweise wohne oder das typische Thema ist dann der Zug, ne? Dann habe ich da auch Vorteile.
Absolut. Ich habe Vorteile, weil je größer der Widerstand, den der Schall überwinden muss, desto besser ist der Schallschutz.
Ja.
Ich finde, das erklärt es ziemlich gut. Und das ist auch eine Sache, die man vielleicht gar nicht so am Schirm hat oder ich sie nicht am Schirm gehabt hätte, wenn man es mir nicht gesagt hätte. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Holzbau denke, ist ja meistens der Holzbau aus Leichtbau. Wenden.
Ja.
Und der kann Schall leider nicht so absorbieren. Und es ist sogar so, dass die technischen Mindestanforderungen für den Schallschutz deshalb reduziert wurden. Und das fand ich super spannend zu wissen, weil für mich das schon entscheidend ist, wie stark ist denn der Schallschutz zum einen zu meinem Nachbarn, aber wie du schon sagst, auch zur Umwelt.
Ja.
Weil man merkt, allein wenn man das Fenster offen hat, wie viel laut es ist. Man nimmt es nicht wahr, weil man gut geschützt ist.
Ja, genau, eben. Und ich finde es auch immer ganz gut, was du gerade gesagt hast. Zum einen die Einwirkungen von draußen, die ich in meiner Umwelt habe, also ja Autobahn, Straßenbahn, was auch immer draußen vor sich geht. Aber zum anderen genau das, was dann im Haus passiert oder zu meinem direkten Nachbarn beispielsweise, auch wenn das jetzt kein Reihenhaus ist, dann zum direkten Nachbarn oder halt, wenn ich ein Mehrfamilienhaus höre ich dann, wenn in der anderen Wohnung dann irgendwas passiert, höre ich das dann direkt in meiner Wohnung auch. Auch das gleiche Thema, was wir vorhin gerade schon hatten, ne? Wenn ich jetzt beispielsweise das zweite Geschoss ausbaue, wo ich dann Mieteinnahmen generieren möchte, höre ich dann auch was davon oder habe ich dann meine Ruhe sozusagen? Ne? Das ist ja ein ganz großes Thema.
Nein, man hört nichts. Also es kommt natürlich auf die Bauweise etwas an, aber man hört nichts. In der Regel nimmt man das Erfüllziel, die nochmal mit Beton gefüllt werden und dann ist es direkt auch zum Nachbarn überhaupt kein Problem.
Genau. Und da ist es halt eben wichtig, dass man auf die Schallentkopplung auch achtet, ja, dass der Schall halt eben nicht weitergegeben werden kann. Deswegen ist es auch, also nicht nur jetzt im Gewerk des Rohbaus, sondern halt es geht dann auch da beim Schallschutz auch weiter, dass der Estrich, wenn der reinkommt, dass da ein Rand im Streifen ist und dass der halt nicht mit den Wänden beziehungsweise mit der Decke halt eben gekoppelt ist.
Absolut, genau.
Genau. Wow, jetzt haben wir eigentlich ein ganz, ganz breites Spektrum, was jetzt hier die Vorteile anbelangt, schon angesprochen. Und ich möchte aber auch nicht das Ganze außen vor lassen, sondern auch den großen Kritikpunkt, sage ich mal. Und das ist in meinen Augen, ich sag mal, das ist eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, ist das auch eigentlich der einzige Kritikpunkt, der beim Massivhaus sozusagen immer wieder kommt. Mit dem Thema der Nachhaltigkeit, die wir gerade eben hatten. Ne? Ja, aber Ziegel kannst du doch nicht verwenden, die verbrauchen doch so viel Energie bei der Herstellung. Das kann man doch gar nicht machen heutzutage. Ne? Also was sagst du dazu als Expertin?
Ich finde es ein ganz, ganz spannendes Thema und für mich sei gesagt, dass es, glaube ich, grundsätzlich ganz, ganz wichtig ist, dass man alle Baustoffe verwendet, weil die Menge macht das Gift und wenn man nur das eine verwendet, ist es immer schädlich. Also wenn alle nur mit einem Rohstoff bauen würden. So, zum Thema Massivbau haben wir vorhin schon angesprochen, dass alles natürliche Baustoffe sind, die abgebaut werden. Die sind in der Regel regional verfügbar, was der große Vorteil ist. Wir haben keine langen Fahrtwege,
ja.
Wie zum Beispiel beim Holz, der zu 65%, glaube ich, nicht aus Deutschland, 65% nicht aus Deutschland kommt. Und dadurch schon mal eine schlechtere Ökobilanz hat als normales Holz aus Deutschland. So, aber bleiben wir mal beim Massivbau. Klar, die Produktion ist sehr energiebelastend oder verbraucht sehr viel Energie. Das ist auch nach wie vor so, dass da noch viel Energie verbraucht wird. Aber zum Beispiel war ich vor 2 Wochen im Werk bei der Firma Schlagmann und die konnten ihren Energieverbrauch seit den 90er Jahren schon um 40% reduzieren. 40%.
Wow, okay.
Genau.
Ja.
Das ist ein Wort, aber was viel besser ist, es arbeiten alle daran, das noch weiter zu reduzieren.
Klar.
Zum Beispiel mit erneuerbaren Energien, PV-Anlagen, intelligente Nutzung von Restwärme. Das sind Thematiken, wo man einfach versucht, den Energieverbrauch auf nachhaltig oder auf ökologischen, ökologisch, Ökologie umzustellen. Mhm. Und dann wird auch intensiv Forschung betrieben, wie man Recycle-Material mit verwenden kann. Es gibt zum Beispiel jetzt auch von der Firma Schlagmann ab 2025 einen Recycling-Ziegel, der 30% Anteil von recycelbarem Material enthält. Auch an Recycling-Beton wird gearbeitet. Gibt's schon, aber er wird einfach noch nicht produziert und deswegen ist er auch gerade noch teuer, aber die sind sehr an der Forschung mit dran. Genau, finde ich ganz, ganz spannend. Und ja, ist noch energieintensiv, aber ist eben auch regional und hat, glaube ich, noch Ausbaufähigkeit.
Ja, das sind echt sehr, sehr gute Punkte, die du gerade genannt hast. Ich finde aber auch, bei der ganzen Diskussion darf man eins halt eben nicht außen vor lassen. Und das ist genau das, was wir vorhin schon hatten. Das Thema, dass halt ich so ein Haus oder das Material nicht auf 30, 40 Jahre beschränkt betrachten darf, sondern ich kann es halt echt aufmachen auf, im Endeffekt sind es dann vielleicht 200, 300 Jahre oder sowas. Ne? Und wenn ich dann auf 200 Jahre rechne und nicht auf 40 Jahre, habe ich auf einmal eine ganz andere Ökobilanz. Und da darf es auch, das ist jetzt meine persönliche Meinung, da darf es auch von mir aus aktuell ein bisschen mehr Energie verbraucht werden, die, wie wir jetzt auch gehört haben, wo man auch daran forscht und die jetzt auch 40% weniger verbraucht wird, wie noch in den 90er, aber und weiterhin reduziert wird. Aber dafür, das ist der Garant dafür, dass mir das ganz besonders nachhaltig halt auch eben das Material eingesetzt werden kann, indem es halt eben seine 200, 300 Jahre überleben kann, sozusagen, ne?
Absolut. Und was dazu kommt, ist die Wohngesundheit, weil die mineralischen Baustoffe benötigen keinerlei chemische Behandlung. Und ich glaube, das ist auch als Privatbauherr ganz, ganz wichtig zu wissen, dass sich dort eigentlich kein Schimmel bildet, keine Insekten sind oder keine Insekten sich ansiedeln oder irgendwas fault oder gesundheitsgefährdende Sporen sich dort festsetzen, das ist, glaube ich, vergisst man auch leicht oder ist viel, viel wichtiger.
Mhm.
Und was noch dazu kommt, weil man es auch sagt, man baut die ganzen Materialien ab, das ist ja auch wiederum schlecht. Aber die Abbaugebiete werden auch wieder rekultiviert.
Mhm. Ja. Also wir merken gerade, je mehr man sich, oder ich merke das gerade, persönlich gerade, ne, je mehr man sich mit dem Thema irgendwie auseinandersetzt oder beschäftigt, desto mehr Sachen findet man. Und wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen oder ich sag mal, nicht angerissen, dass wir hier jetzt auch nochmal einen deutlich besseren Brandschutz haben. Ne? Also ja. Beim Thema Brandschutz brauchen wir uns da auch nicht mehr. Also es liegt, glaube ich, auf der Hand. Das ist, glaube ich, jedem klar. Das reicht auch, dass wir das einfach als Stichwort ansetzen. Ich würde jetzt gerne nochmal zum anderen Thema dem Gebiet, sage ich jetzt mal, weitergehen und zwar zu dem Thema, das, was wir gerade hatten. Ne? Also dadurch, dass unser Baustoff so nachhaltig ist, ist es halt, kommt es halt auch immer mehr vor, dass wir halt dann auch im Denkmalschutz oder in der Sanierung, also Bauen in Bestand, nochmal eingreifen müssen. Und da würde mich jetzt auch deine oder eure Erfahrung interessieren zu dem Themengebiet. Also habt ihr das viel? Macht ihr das, dass ihr sozusagen im Denkmalschutz oder halt eben Bauen im Bestand sozusagen auch aktiv seid?
Auf jeden Fall machen wir. Wir haben viele Umbauten, Erweiterungsbauten, Sanierungen. Ich will auch sagen, ist ein privates Hobby von meinem Großvater, von meinem Vater. Denkmalschutzhäuser zu sanieren.
Ach, schön.
Ja, wirklich schön. Vor allem, wenn es tätig ist. Und da hatten wir 2017 ein Haus, das der Keller ist aus dem 13. Jahrhundert und das Haus ist aus dem 15. Jahrhundert. Das würde ich einfach mal kurz als Beispiel erläutern, weil das wirklich spannend ist. Das war ursprünglich ein Wohn- und Geschäftshaus der Patrizier hier in Regensburg und war zuletzt ein Süßwarenladen. Und ja, wie schon gesagt, mein Vater, dem begeistert ist, die Bauweise und das dann auch zu erhalten. Also war das Ziel, das Haus umzubauen im Hotel. Und dabei kleinstmögliche Eingriffe in die Bestandsarchitektur vorzunehmen. Das bedeutet, man hat sich die wesentlichen Charaktereigenschaften vom Haus angeschaut, hat das Treppenhaus erhalten, die Gewölbe, die Wandstruktur, die Fassade, hat auch die Materialien erhalten, so gut es ging, hat die Türblätter ausgebaut, die Türgriffe, Fenstergriffe, die Sonoverplatten, die Dielenböden, hat man alles ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Und
Wahnsinn, gell? Also wenn man sich das überlegt, so vom Aufwand her, ne, du nimmst es raus, du nimmst es von der Baustelle weg, damit du das in einer, sagen wir mal, sauberen Umgebung aufbereiten kannst. Und wenn das dann wieder schön frisch ist, dann wird es wieder an den gleichen Ort wieder eingebaut. Ne? Finde ich total, total toll.
Genau, also wir hatten auch viele Restauratoren im Haus. Also es waren wahnsinnig viele Gewerke. Es war eine starke Zusammenarbeit von vielen Partnern, viel Erfahrung, auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutzamt. Und war wirklich spannend. Man hat auch versucht, die alten Farben herauszufinden. Also weil die Wand wurde immer wieder gestrichen. Es sind wirklich Restauratoren da gestanden, haben die Ränder durchgekratzt, dass man das erhält. Auch das war mit der Denkmalschutzbehörde zusammen. Und ja, das war beeindruckend, wie gut es dann erhalten oder wiederhergestellt wurde und wieder weiterverwendet werden kann. Und es ist ja so schön zu sehen. Und es ist irgendwie auch so ein bisschen eine Zeitreise, wenn man dann im Haus ist.
Absolut. Und das, also jetzt gerade, wo du davon gesprochen hast, also mir geht da echt das Herz auf. Das ist so toll. Und ich habe das auch mal miterlebt bei einem Projekt. Das war so eine alte Stadtvilla, die mal auch als Geburtshaus genutzt wurde und dann wieder als Villa und so weiter und so fort, verschiedene Nutzungen. Aber das ist jetzt, sage ich mal, irrelevant. Es ging dann darum, dass wir einen Termin hatten vor Ort. Und bei diesem Termin, also du sagst es, ich finde es so interessant, du sagst es so, ja, und dann hat man halt mit der Denkmalschutzbehörde zusammengearbeitet und Restauratoren haben da nach der Farbe geschaut. Das ist so in einem Satz mal gesagt, so, ja, aber was dahinter steckt, was für eine Arbeit dahinter steckt, was für ein Wissen, Know-how dahinter steckt, das wissen vielleicht viele gar nicht und deswegen vielleicht noch hier meine Story, die dazu kommt. Und dann waren wir hier auf dieser Baustelle. Oder war noch keine Baustelle am Anfang des Projektes, Denkmalschutzbehörde dabei. Da war ein Farbenhersteller mit dabei, der natürliche Farben also herstellt. Das ist ja auch wichtig, dass du kannst ja nicht einfach irgendwelche Farben nehmen, sondern du musst dann halt auch entsprechend natürliche Farben nehmen. Und dann standen wir da und haben es ganz angeschaut. Und die Denkmalschutzbehörde hat dann die Akte dabei gehabt, wo dann eben Schwarz-Weiß-Fotos drin waren. Es gab noch ein Gutachten. Es gab einen Restaurator, der sich das angeschaut hat. Und dann haben wir das Gutachten, die Akte, die alten Fotos angeschaut und im Gutachten stand drin, es wurde herausgefunden, dass man vermutet, dass das so ein Ockerton ist. Es sind Schwarz-Weiß-Fotos. Für mich ist es nach wie vor so unbegreiflich, wie man das so rauslesen kann. Natürlich, die haben da viel Erfahrung. Die haben da natürlich in dem Gebiet Referenzprojekte und so weiter und so fort. Da steckt viel Know-how drin. Aber ich finde es so toll, wenn man also anhand von alten Schwarz-Weiß-Fotos von 1800, schieß mich tot, das sozusagen nachvollziehen kann, ist das Geländer später nachträglich eingezogen oder eingebaut worden oder ist noch ursprünglich aus dem Baujahr und welche Farbe hatte das und diese ganzen Themen, das ist ja so ein Riesenprozess, der natürlich den Baufortschritt ein bisschen hemmt, sage ich jetzt mal, aber dazu dient, dass man einfach, ja, wie soll ich sagen, einfach diese Baukultur noch erhalten kann oder halt, ja, wiederbeleben kann, vielleicht ist das bessere Wort, ne?
Absolut, also da ist extrem viel Wissen gefragt und sehr, sehr gute Zusammenarbeit, weil alleine schafft man das nicht und man ist da auf gute Planer angewiesen, auf gute Gewerke, die auch das Handwerk beherrschen, das ansetzen zu können. Restauratoren. Also einfach das Wissen, was war da davor, wie komme ich zu den Farben, wie baue ich das, was kann erhalten werden. Auch gute Statiker, also
ja.
Auch in einem Haus ist natürlich fragwürdig, was kann erhalten werden, wo haben wir vielleicht Probleme. Man muss auch im Kopf haben, dass natürlich die baurechtlichen Dinge, also beziehungsweise das aktuelle Baurecht, erfüllt werden muss.
Ja.
Es muss alles nach dem aktuellen Brandschutz gebaut werden. Und da kommen wir gerade, deswegen spreche ich auch so gesprochen, weil wir gerade so viele Gedanken in den Kopf schießen, was da alles dazugehört hat. Und natürlich macht es auch nicht immer Spaß, weil beim Bauen im Bestand kommt man vielleicht auch auf Dinge, die man nicht erwartet hat. Da sind hinter der Wand ist eine andere Konstruktion, andere Baustoffe als erwartet. Oder jetzt konkret in einem Beispiel von dem Denkmalschutzhaus waren zum Beispiel nahezu alle Balkenköpfe morsch. Und die wurden dann teilweise ausgetauscht. Und das sind natürlich auch Kosten, die man vielleicht nicht so berücksichtigt hat.
Ja.
Also ist sehr, sehr spannend.
Das ist genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Wir haben leider kein Röntgenblick oder keine Röntgenbrille, die wir einfach aufsetzen können und durch die Baustelle gehen können. Und dann sehen wir, da sind die Balkenköpfe morsch, da ist das. Man macht das. Und das ist sowohl das Interessante und Spannende beim Bauen im Bestand, als auch eben das, was eben halt Risiken mit sich bringt, dass du was aufmachst und dann eben feststellst, da stimmt irgendwas nicht, das kostet mehr Geld, das kostet mehr Zeit oder das kostet mehr Know-how. Wir müssen aber das Problem angehen, ja, und dann muss man halt eben reagieren. Und das ist genau der Punkt, den vielleicht auch die Zuhörer mitnehmen können. So viel Vorteile Bauen im Bestand bringt. Also ich habe die Grundstruktur vorgegeben, ich habe das mehr oder weniger schon alles da. Ne? Ich muss dann einfach nur gucken, wie ich meine Räume umplanen muss und dann kann ich schon weiterschauen. Muss man einfach auch so ein bisschen Unvorhergesehenes einplanen. Und jetzt stellt sich natürlich immer die Frage, ja, wie viel plane ich denn dafür ein? An Zeit, an Geld oder ne? Was kann ich denn? Also, das ist immer so die Frage, ja. Also ist immer individuell, das kann dir keiner beantworten. Das weiß man einfach nicht. Und das ist
ganz genau so
dabei, ne?
Aber ich hoffe, dass es in der Zukunft besser wird. Ich weiß nicht, wie da auch deine Meinung dazu ist, aber jetzt haben wir eigentlich entsprechende Regularien auch zu den Baustoffen. Aber zwei Probleme wie Asbest beispielsweise müssten wir doch jetzt hinter uns gelassen haben.
Ja, zumindest, finde ich total sehr gutes Beispiel. Ich habe nämlich auf Social Media habe ich so ein altes Video in meinem Account geteilt, wo man gezeigt hat in den 1930er Jahren, wie man da Asbest hergestellt hat. Und da hat man von hochwertigen Asbest gesprochen. Und die Leute, die damit gearbeitet haben, haben natürlich weder Schutzanzüge noch irgendwas gehabt und haben das Zeug halt mit Händen und ohne Schutzmaske und alles angefasst und verarbeitet. Wir sind immer im Nachhinein schlauer, ja. Und dann wissen wir erst, wie sich's entwickelt hat, ne? Und also jetzt aus heutiger Sicht kann man natürlich immer sagen, ja, wir sind eigentlich dahingehend schon relativ sicher, was so die Baustoffe oder Materialien auf den Baustellen sind. Aber es gibt immer wieder Kleber oder Bindemittel oder, wo man dann vielleicht in 20, 30 Jahren erst rauskriegt, oh, das war vielleicht doch nicht so cool. Aber, um jetzt wieder den Kreis zuzumachen und zum Massivbau wieder zurückzukommen, wenn man sich halt eben den Massivbau anschaut, der ist halt seit 300 Jahren eben Mörtel und Mauerwerk und da ist halt nichts anderes dabei. Und da wissen wir, dass das erstens gesund ist und zweitens halt auch eben nachhaltig hält und keine Probleme eben macht. Genau.
Das
war doch mal ein rundes Diagramm, genau. Okay. Ja, genau. Also deswegen Denkmalschutz finde ich total spannend. Das, was die Zuhörer jetzt auch mitnehmen können, ne? Also wie man das einplanen kann, ne? die Risiken, das weiß keiner. Plant aber, das ist eben wichtig, plant aber einen Teil einfach Unvorhergesehenes ein. Wenn ihr das halt eben dann doch übrig habt, dann freut ihr euch, dass die Küche ein bisschen größer sein wird oder besser ausgestattet sein wird oder wie auch immer oder die Außenanlagen schnell gemacht werden. Die Außenanlagen sind ja so das Typische, was dann, ja, das machen wir später und dann leben wir 5 Jahre mit den Paletten. weil man dann einfach den Fokus woanders hingesetzt hat. Lass uns mal über das Projekt sprechen, was du vorhin schon angerissen hast. Und das finde ich auch immer ganz, ganz toll, dass du dann, dass wir jetzt so eine Bandbreite haben vom Denkmalschutz, aber auch zu neuen Projekten, die ihr auch macht. Euer Reinhaus-Projekt, was du da gesagt hast, kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen und ein bisschen was dazu mal Grundsätzliches sagen und dann gehen wir vielleicht da noch mal tiefer rein.
Ja, gerne. Also dieses Reinhaus-Projekt, das wären eigentlich nur drei Reinhäuser gewesen oder sind drei Reinhäuser. Und die Idee war, schön qualitativ hochwertig, wohngesund und nachhaltig zu bauen. Und wir dachten, dass, also es wären drei Stadthäuser und dass der Weg dahin geht, dass man vielleicht nicht mehr so viel Fläche braucht, sondern dass man sich mit einer guten Qualität und einem nachhaltigen Gebäude sehr zufrieden ist. Und haben versucht, wie vorhin schon angesprochen, schöne und flexible Grundrisse zu gestalten, eine schöne Fassade, autarke Energieversorgung, PV-Anlage am Dach, eine Wasserwärmepumpe, also alles vom neuesten Standard, in der Ziegelbauweise, KfW-40 wäre sogar möglich gewesen, so einen coolen Siegel zu bauen, um dadurch die Abschreibung geltend zu machen. Aber wir haben festgestellt, also klar, das ist auch der aktuellen Zinslage geschuldet. Wir hatten sehr, sehr viele Anfragen, aber es lässt sich momentan noch nicht verkaufen, weil qualitativ hochwertiger und nachhaltiges Bauen irgendwie doch noch teuer ist. Und das ist ein bisschen schwierig. Also wir haben Sachen wie Regenwassernutzung mit der Zisterne, also Abwassernutzung möglich gewesen. Das ist alles optional, aber ist leider noch schwer umsetzbar tatsächlich. Aber wir sind da guter Dinge, dass es gar nicht mehr so lange dauert und was schön zu sehen ist, ist, dass die Nachfrage sehr, sehr hoch ist.
Aber ich glaube, also da muss... Ich weiß es nicht. Also ich verstehe es. Ich kann es aber auf der anderen Seite, glaube ich, muss da noch mal ein bisschen Aufklärungsarbeit betrieben werden, weil die Bauherrschaften oder die Interessenten sich das vielleicht nicht vor Augen führen, was das denn bedeutet, wenn man in so einem Haus wohnt. Thema Nebenkosten. Die einfach nur extremst niedrig sind, weil du einfach einen sehr hohen Autarkiewert hast. Und da spielen so viele Sachen mit rein, wo du dann sagst, eigentlich, wenn man sich das auch wirtschaftlich anschaut, ja, es ist jetzt vielleicht in der Anschaffung teurer, weil die nachhaltigen Materialien drin sind und Wohngesundheit und alles. Wenn man das wirklich durchzieht von allen Materialien her, dann ist es halt eben ein bisschen teurer, klar. Aber ich habe dann einfach ein wohngesundes Haus. Und in dem Haus halte ich mich halt den ganzen Tag auf. Meine Kinder werden da groß. Wie viel ist es mir wert?
Ne? Ja.
Und was man, glaube ich, das ist so ein bisschen der Knackpunkt an der Geschichte, meiner Meinung nach, was man so mit berücksichtigen muss, man muss halt die Gesamtkosten aufstellen oder gegenüberstellen und sagen, hey, du hast zwar einen Neubau, du hast einen nachhaltigen, wohngesunden Neubau, du hast aber auch gleichzeitig sehr, sehr geringe Nebenkosten, nämlich X. So. Und wenn du jetzt aber zur Miete wohnst, hast du zwar eine Grundmiete, die ist vergleichsmäßig bei 50%, aber die anderen 50% und noch mehr, vielleicht mehr, die es ausmacht, das sind halt die Nebenkosten, Stromkosten, Heizkosten, alles, was halt eben dazugehört. Und das entfällt alles, weil ich halt hier alles in einem Paket schon mit drin habe, habe noch ein bisschen Strom dazu, was ich dann brauche und dann ist gut. Und das ist so ein bisschen die Betrachtungsweise, glaube ich, die man einfach wecken muss mittlerweile.
Absolut. Und auch, wir haben versucht, weiterzudenken mit Ladeverhaltungen für den PKW, also ja, fürs Auto, für die Fahrräder.
Mhm.
Und da wäre alles enthalten und auch eine gute Qualität, aber das ist noch schwierig, aber wie du schon sagst, ich glaube, das dauert einfach noch und auch, dass man dieses Bewusstsein schafft, welche Kosten dann entfallen. Aber was man da auch noch dazu sagen muss, ist es in einer sehr, sehr guten Lage. Und dadurch ist der Bodenrichtwert auch recht hoch.
Ja.
Das fällt da auch mit dazu.
Klar.
Aber wir sind auch zuversichtlich, dass sich das wieder ändert. Insofern ja auch die Zinsen sich wieder verbessern sollen.
Genau, genau. Und jetzt hast du auch vom nachhaltigen Planen gesprochen. Was verbirgt sich hinter diesem Wort?
Oh, ich würde sagen, einfach vorausschauen. Also nachhaltig ist jetzt in den letzten Jahren ein sehr oft verwendetes Wort. Aber eigentlich hat man es doch im Grunde schon immer gemacht, oder? Ich finde es einfach vorausschauend und wirtschaftlich. Also letztendlich, wenn ich was wiederverwenden kann oder nicht oft wieder anfassen muss, ist es wirtschaftlich und langfristig gesehen und sinnvoll. Und runtergebrochen auf dieses Projekt bedeutet es, nachhaltig zu planen, dass ich überlege, ich ziehe dann als junge Familie ein und kann dort leben, solange ich möchte, auch im hohen Alter, weil ich mir zum Beispiel meinen Aufzug nachrüsten kann, weil ich den Platz habe, im Rollstuhl, im Wohnbereich damit zu fahren, kann aber auch irgendwann ausziehen und das Haus meinen Kindern hinterlassen und die können sich die Räume verändern nach ihrem Lebensstandard, je nachdem, ob sie 2, 3 Kinder haben, gar kein Kind. Das ist für mich Nachhaltigkeit, nachhaltig planen.
Ja. Und das, was du jetzt so gesagt hast mit dem Aufzug nachrüsten, das finde ich auch total spannend. Ich sage immer, wenn wir solche Geschichten planen, dann versucht immer beispielsweise 2 Abstellräume übereinander zu haben.
Ja, genau, ganz genau.
Wo dann die Zwischendecke in diesen Abstellräumen von mir aus auch nicht betoniert ist und dann nachher dem einfach zugemacht wird, aber zumindest nicht betoniert ist, sodass, wenn wir dann die Notwendigkeit haben, in 15, 20, 30 Jahren, wann auch immer, einen Aufzug nachzurüsten, wir auf die Abstellkammern verzichten und dann dort einen Aufzug einplanen können. Wie war das hier bei diesem Projekt? Ging das so in die gleiche Richtung?
Ja.
Echt? Genau. Stark. Finde ich super. Also das ist echt etwas, das ich finde, das allein sowas ist so viel wert, aber man nimmt es gar nicht so wahr, ne? Als Kunde, sage ich jetzt mal. Ne? Man denkt sich, ja gut, da habe ich halt 2 Abstellräume, die kann ich dann zum Aufzug umbauen. Aber was habe ich denn schon davon, ne?
Ja, doch, man hat sehr viel davon. Und ich finde auch Abstellräume sehr toll. Ich glaube, man muss sich einfach vor Kopf halten, dass Bauen was Besonderes ist, was eine gewisse Zeit dauert und auch dauern darf. Und man muss sich darauf einlassen und gut überlegen, was man möchte und viele Grundrisse anschauen, gut beraten lassen und sich wirklich überlegen, was möchte ich jetzt und was möchte ich vielleicht in Zukunft. Wo habe ich den Platz dafür und wie kann ich das am besten umsetzen?
Ja.
Und dann ist da sehr, sehr viel möglich.
Genau. Jetzt hast du auch davon gesprochen, dass man halt eben den Grundriss flexibel gestalten sollte, was dann auch natürlich das nachhaltige Planen ist. Inwiefern kann man das eben verwirklichen? Jetzt irgendwie, also hast du da ein Beispiel jetzt bei dem Projekt beispielsweise?
Mhm. Wir haben eigentlich 3 Grundrisse gemacht. Erstmal haben wir offene Räume gestaltet, zum Beispiel in den Gängen, dass man das zum einen als Homeoffice so nutzen kann oder Spielräume. Aber was ich auch machen kann, also ich habe mein erstes Stockwerk und habe dann die Möglichkeit, Elternzimmer reinzumachen, ein Kinderzimmer oder 2 Kinderzimmer. Und allen Elternbereich. Also ich kann ja mit den Raumgrößen spielen. Kann zum Beispiel auch im Dachgeschoss einen offenen Dach, das Dachgeschoss offen gestalten. Kann dort auch wieder Büro unterbringen, Kinderzimmer oder vielleicht auch einen Wellnessbereich. Also das meine ich damit. Und klar, ich habe meine tragende Wände, aber wie du schon gesagt hast, die muss ich einplanen, aber drumherum kann ich alle Räume freigestalten.
Ja.
Und dann auch dementsprechend anpassen.
Ja, das ist genau das, was sozusagen, dass man das Haus halt nach seinen Bedürfnissen einfach anpassen kann. Und ich glaube auch, so wie du auch gesagt hast, mit dem Beispiel des Auszugs, das finde ich so stark, weil ich das auch in den vergangenen Folgen, also da muss man jetzt ein paar Folgen zurückgehen, 50, 100, keine Ahnung, wie lang, habe ich es auch schon gesagt, so genau dieses Beispiel. Zwei Abstellräume übereinander und dann wird es nachher ein Aufzug. Und allein, wenn man, also, und wenn man sich mit dieser Thematik nicht auseinandergesetzt hat, weiß man nicht, wie viel wert es einem ist. Weil, wenn ich mal mich damit auseinandergesetzt habe, einen Aufzug nachzurüsten, in einem Zweifamilienhaus beispielsweise oder in einem Einfamilienhaus, was dann einfach die zwei Geschosse verbinden soll und es soll nicht so ein alter, typischer Treppenlift sein, sage ich jetzt mal, sondern so ein kleiner Aufzug, dann kommen halt einfach die Fragen auf, okay, wo gehe ich in den Aufzug rein? Wo komme ich aus dem Aufzug raus? Wie überwinde ich diese Hürden bis dahin? Komme ich ebenerdig in mein Haus rein? Meist oder oftmals habe ich dann auch gerade bei den alten Häusern habe ich da auch noch mal drei, vier, fünf Stufen. Und ist der Aufzug dann sozusagen an der Fassade angebracht? Macht er mir das Erscheinungsbild kaputt? Und so weiter und so fort. Und diese ganzen Thematiken, diese ganzen Fragestellungen habe ich einfach nicht, wenn ich das halt von vornherein, wie du es gesagt hast, eben nachhaltig mit in die Planung aufnehme und das in dem Haus integriert haben kann. Und das finde ich halt einfach total, ja, smart und wirklich, wirklich sehr, sehr sinnvoll. Gut ab.
Ja, ich glaube, was das A und O ist, was auch immer wichtiger wird, ist die Planung. Planung war schon immer sehr wichtig, aber gerade wenn man an die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten denkt, ist es wichtig, dass man mit vielen Beteiligten spricht, weil natürlich bin ich dann schon gebunden, wo baue ich jetzt meine Bäder hin, welche Elektrovorrichtungen habe ich schon oder kann ich irgendwo Leerrohre schon mal überleben. Und wie können die Räume unterschiedlich genutzt werden und was muss ich dafür vorhalten? Also ich glaube, man muss sich davor wirklich Gedanken machen, was kann man machen, und was muss ich dafür einplanen. Und dann ist so ein Gebäude ziemlich individuell auch nachträglich noch veränderbar.
Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Das war auch ein sehr, sehr guter Exkurs in euer Projektbeispiel der Reihenhäuser. Ich glaube, wir haben wirklich ein breites Spektrum an Informationen vermitteln können und also von den allgemeinen Themen, die den Massivhaus anbelangt, auch Kritikpunkte mit aufgenommen. Wir haben über den Denkmalschutz oder Bauen im Bestand gesprochen und auch ein Projektbeispiel jetzt von euch sozusagen da gehabt. Bevor wir jetzt in die komplette ja, Finalrunde oder in Finalzielgerade einbiegen, hast du vielleicht noch einen Themenbereich oder noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, worüber wir noch sprechen sollen? Oder ist es aus deiner Meinung nach soweit alles drin gewesen?
Es ist für mich eigentlich alles drin gewesen, aber wenn ich das nochmal sagen darf, auch ich habe ja auf das Gespräch ein bisschen vorbereitet, mal zusammengeschrieben, was denn alles mit dem Massivbau zusammenhängt und was dafür spricht, was dagegen spricht und wie das umgesetzt werden kann. Und ich war überrascht, welche Vorteile der Massivbau hat, die einfach schon so selbstverständlich geworden sind, wie zum Beispiel Brandschutz, Resilienz gegen Hochwasser, gegen Unwetter, gegen Starkregen, was ja auch immer mehr wird. Der Schallschutz, die anpassende Raumtemperatur, die gute Dämmeigenschaften, die Wohngesundheit, das sind jetzt auch nochmal einige Stichpunkte. Oder auch, dass es einfach eine gute und langlebige Investition ist.
Genau, wollte ich gerade sagen, Wertbeständigkeit, ne? Wäre ein Thema, ne? Genau, ja. Eigentlich auch ein ganz großes Thema.
Ja, absolut. Ja, auch wenn es darum geht, einen Kredit zu bekommen, das ist ja auch nicht ganz unrelevant beim Bau. Und das hat mich dann auch wieder bestärkt und war auch für mich super spannend. Also vielen Dank für die Einladung. Das hat mir jetzt auch, also war irgendwie schön, nochmal zu sehen, was denn alles hinter Massivbau steckt, was eben schon selbstverständlich irgendwie so geworden ist. Und was ich auch noch sagen möchte, was immer das A und O ist, ist tatsächlich einfach die Zusammenarbeit mit dem Planer, Werkplaner, mit den Bauunternehmer, mit den Fachfirmen, mit dem Bauherrn, der weiß, was er möchte.
Ja.
Und ja, also funktioniert nur in Zusammenarbeit und das finde ich super spannend und schön.
Absolut richtig, sehr gut gesagt. Ja, wenn die Zuhörer Lust bekommen haben, wo können die von dir bzw. von euch weitere Informationen bekommen? Vielleicht auch das ein oder andere Reihenhaus anschauen oder wo können die dann weitere Informationen zum Massivhaus bekommen? Das packen wir dann gerne in die Shownotes, aber vielleicht kannst du das auch nochmal jetzt zusagen.
Sehr, sehr gerne. Also erstmal Informationen zum Massivhausbau. Da möchte ich auf Massiv mein Haus verweisen. Da sind auch nochmal alle Informationen dazu super gut aufgeführt. Und zu uns, zu unserer Firma, gibt es auf der Webseite Quantum Merylli und Erleben Informationen und Kontaktdaten. Und auch weitere Fragen zum Massivbau ist auch, kann man sich immer gerne an den Verband Landesverband Bayerische Bauerinnungen oder eben Massiv mein Haus wenden.
Genau. Und wenn du, lieber Zuhörer, noch eine Frage hast zu den Themen, die wir jetzt besprochen haben oder dir irgendwas unklar ist oder wo du noch weitere Informationen haben willst, scheue dich nicht auch gern, einfach mal mir zu schreiben. Einfach eine E-Mail an info@bauherr-werden.de. Ich sammle die Fragen und wenn wir tatsächlich ein paar Fragen zusammenkommen, dann können wir auch nochmal mit der Christin nochmal eine Folge von mir aus machen, wo wir dann direkt auf die Fragen eingehen oder wir überlegen uns da was. Aber hey, wenn du was auf dem Herzen hast, wenn du was schreiben möchtest, schreib es einfach gern. In den Shownotes ist alles verlinkt, sowohl Massiv mein Haus als auch der Kontakt zu Christin als auch zu mir. Schreib gerne eine E-Mail und ja, dann werden diese Fragen auch beantwortet. Ja, hast du noch ein Schlusswort? Das würde ich dir dann nämlich übergeben, oder ich sage nochmal, ja, vielen Dank, dass du überhaupt da warst, dass du dein Wissen geteilt hast, dass du deine Erfahrung geteilt hast. Das hat man auch nicht alle Tage, dass in vierter Generation ein Bauunternehmen hier geleitet wird und geführt wird und das Wissen vermittelt wird. Finde ich sehr, sehr schön, dass du auch dein Wissen teilst. Und damit kann ich dir übergeben zum Schlusswort.
Super, vielen lieben Dank. Ich glaube, das habe ich jetzt noch gar nicht richtig gesagt. Natürlich kann auch gerne direkt zu uns Kontakt aufgenommen werden. Eben über die Webseite sind alle Kontaktdaten jederzeit sehr gerne, aber auch gerne für eine Anschlussfolge mit Fragen. Da bin ich gerne offen. Ja, ich möchte mich bei dir bedanken. Vielen Dank, dass ich teilnehmen durfte. Es war ein super spannender Austausch, hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet und hat mich auch sehr gefreut, ja, mich mal persönlich mit dir auszutauschen.
Super. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.